Click and Rush, Episode Nummer 21. Ich bin @UliHebel auf Twitter.
Ich bin @JoachimHebel auf Twitter, auf Instagram und früher mal auch bei, wie hat der Quatsch geheißen? StudiVZ. Da war ich auch mal.
Gab es da auch schon Ads als Handles, als Händeln?
Ich gehe mal davon aus, ja. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber ich wollte lustig sein.
Ja, was soll man sagen? Watford hat den Trainer entlassen. Das ist so traurig. 3,5 Monate hat es gehalten, Claudio Ranieri, das hat Athletic vermeldet und das wird sicherlich im Laufe der Aufzeichnung der Folge dann auch von Watford einmal als offiziell bestätigt werden. Und das ist ja so, wie wir es schon vermutet haben, nicht, dass wir jetzt so genial sind, sondern ich glaube, das konnte man fast schon voraussetzen. Zum zweiten Mal in der Saison ist also Watford tätig geworden und muss jetzt einen dritten Trainer in dieser Saison suchen. Wir haben auch, ich glaube, wir haben es im Halbsatz schon mal verloren, dass das bevorstehen könnte eventuell. Und ich meine, das muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu sagen, es ist ja jetzt eine in Anführungszeichen Länderspielpause, wenn auch keine Abführungen der UEFA da sind, aber es gibt natürlich eine kleinere Pause, die jetzt dann letzte vor März, also im Februar gibt es keine Länderspielpause, das möchte ich damit sagen, das heißt, da mögen sich schon vielleicht Vereine in irgendeiner Weise getriggert fühlen, jetzt noch was zu tun, was ja durchaus sinnvoll ist, weil dann kann ein neuer Trainer eine Zeit lang arbeiten. Das klingt jetzt so, als hätte Watford in irgendeiner Weise irgendetwas sich dabei gedacht. Das ist, glaube ich, einfach nur ein stinknormaler Watford-Move. Oder ist es jetzt, tue ich denen da Unrecht?
Nee, also das ist einfach nur Watford. Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Vor längerer Zeit hatten wir schon dieses Thema mal, als eben Ranieri gekommen ist, wie Watford so denkt, wie Watford so handelt. Man kann irgendwo sagen, dass es lächerlich ist, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, weil, ja, was erwartet man? Diese Mannschaft ist einfach nicht dafür gemacht, um irgendwie klar in der Liga zu bleiben. Das ist ja jedem auch deutlich geworden in den letzten Wochen. Die haben die letzten 8 Spiele nicht mehr gewonnen, 7 davon verloren. Und trotzdem, auch das hatten wir ja schon mal, das ist halt typisch Pozzo. Ja? Auf den ersten Blick muss man sagen, klingt das immer wild. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das sind Besitzer, die wollen ihr Investment einfach schützen. Sie haben in Ivic irgendwas gesehen, haben versucht, das, was Ivic ihnen bringt, nämlich so ein bisschen die positive Art und Weise, so ein bisschen diese taktische reinzubringen und so weiter und so fort. Das hat gut funktioniert, dann war er ihnen aber zu mürrisch. Dann haben sie gesagt, okay, sie holen Cisco. Der hat dann so ein bisschen die Positivität wieder reingebracht. Dem fehlte dann aber so ein bisschen dieses Spielmanagement und diese Taktik. Und daraufhin haben sie gesagt, okay, dann holen wir halt Ranieri. Also sie haben einfach ganz, ganz plump gesagt, gesehen, wer ist für sie in der Situation gerade der Richtige und haben daraufhin reagiert. Was die Außenwelt darüber denkt, ob die jetzt sagen, das ist clever oder nicht, ob die jetzt sagen, da ist ein Langfristplan dahinter oder nicht, das wird den Potzos ziemlich egal sein, muss man auch klar sagen. Dementsprechend werden sie einfach sagen, okay, jetzt ist es wieder soweit, wir sehen, dass dort etwas nicht vorangeht, wir wollen aber in der Liga bleiben, wir wollen dieses Investment nicht schaden, wir wollen nicht kampflos in Liga 2 gehen, deshalb ist uns egal, was die Außenwelt sagt, wir reagieren einfach und das ist halt genau der Punkt, den sie haben. Ich habe ein paar Dinge mal rausgerechnet, durchschnittlich bekommt ein Watford-Trainer irgendwie 29 Spiele, das ist eigentlich Wahnsinn, da muss man echt sagen, ich glaube, ich muss jetzt der 17. Trainer sein seit 2012, wenn mich nicht alles täuscht, der jetzt dann kommt. Und das sind natürlich Zahlen, da brauchen wir nicht drüber sprechen, das ist echt verwirrt, aber man muss halt eben auch sagen, ja, sie waren insgesamt 14 Saisons haben sie Erstligafußball gespielt in 125 Jahren, 6-mal davon unter dem Potzos. Also diese Familie macht schon etwas richtig auf ihre Art und Weise, für einen Außenstehenden mag das nicht nachzuvollziehen sein, für mich ehrlich gesagt auch nicht und wir lachen alle drüber, ist ganz, ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn wir uns mal reindenken, wir sind die Potzos. Ja, mir gehört der Verein und ich merke einfach, es geht was nicht voran. Ich kann jetzt nicht 22 neue Spiele verpflichten. Vielleicht schaffe ich es, einen Trainer zu finden, der mir das gibt, dass wir doch noch irgendwie drin bleiben. Also, das ist, glaube ich, ganz kurz zusammengefasst, was die immer wieder denken. Sie sehen, okay, das, was wir jetzt gerade haben, funktioniert nicht mehr. Wir versuchen etwas Neues. Und das ist ganz einfach zusammengefasst, wie plump die denken. Aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. Selbes Thema haben wir bei Newcastle. Die investieren jetzt ohne Ende in die Mannschaft. Das ist alles okay, ist ja gut und haben Geld ohne Ende, alles klar. Aber dieses Investment, muss man sich mal überlegen. Man kauft sich einen Verein, für, was hat Newcastle bezahlt? 400 Millionen, irgend sowas. Wenn die absteigen würden, dann wären diese Anteile doppelt, wahrscheinlich die Hälfte wert nur noch. Und so denken die halt auch, die Potzos, wenn wir in Liga 2 wieder absteigen, ist unser Verein einfach nicht mehr so viel wert. Natürlich verlieren wir Einnahmen, wir verlieren Gelder, wir verlieren natürlich logischerweise auch Prestige, wir verlieren natürlich auch Wert. Wir wollen unbedingt in Liga 1 bleiben. Wir versuchen es mit allen Mitteln. Ob die Medien jetzt sagen, wir sind klug, ob die Medien sagen, wir sind irgendwie Langfristplaner, ist denen komplett wurscht. Komplett egal. Und glaube ich, so muss man es einfach sehen.
Ja, und trotzdem ist es sind 16 Wochen und ja. Das ist natürlich, wie soll was entstehen? Also die Zahlen sehen natürlich nicht gut aus. Übernommen hat Ranieri am 3. Oktober, hat 11 Niederlagen seit der Übernahme, ein Punkt in den letzten 8 Spielen. Also der Trend ist auch besorgniserregend. Platz 19 steht im Moment da in einem Abstiegsrennen. Also die Tabelle, sag mal, ja, lügt nicht. Im Moment lügt sie schon, weil natürlich wahnsinnig viel Clusterfuck dabei ist. Das heißt, man muss auch echt mitrechnen. Macht dann vielleicht die Situation auch jetzt nicht sehr viel besser. Aber in jedem Fall, glaube ich, kann man schon feststellen, Norwich fängt an zu gewinnen. Das mag sicherlich auch nochmal verstärkt haben, dass man irgendwie das Gefühl bekommen hat, ja, muss man was machen. Und was man ja auch schon gelesen hatte, war, dass das nicht alles im Verein und das impliziert Spieler wie auch Verantwortliche im Team gleichermaßen nicht alle so glücklich waren über die Methoden Ranieris. Und das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass man das hört. Also im Grunde genommen ist, also ich bin jetzt nicht vertraut mit dem Schaffen in Nantes und so weiter, da kann ich nicht drüber dozieren, aber wenn wir uns mal an Fulham erinnern, der hat diesen Verein auf Jahre hinweg zurückgeworfen. Also das ist vielleicht die Perspektive, die wir dann gleich noch einnehmen können. Irgendwas wird sich wahrscheinlich für Ranieri finden, da müssen wir uns jetzt nicht so viele Sorgen machen und da kann man ja wahrscheinlich auch nicht sehr logisch denken, sondern das wird irgendwas völlig Wildes wieder werden, mit dem wir nicht rechnen, aber das mag auch nochmal dafür sprechen. Er selber wollte ja kämpfen und weitermachen, will also nicht entlassen werden. Und das Statement von Watford ging ja schon auch so ähnlich, dass man ihn halbwegs respektiert. Also Mann von großer Integrität und von Ehre, der wird immer hier respektiert sein an der Vicarage Road. Aber sie haben halt das Gefühl, dass man jetzt ungefähr nach der Hälfte mit einem Wechsel auf der Cheftrainerposition eventuell nochmal was machen kann. Um natürlich das sofortige Ziel und das Ziel jetzt bis Sommer, nämlich den Premier League-Status zu erhalten, weiterhin in Reichweite hat, sozusagen. Letztlich können wir die Folge jetzt aufblasen bis zur Dreiviertelstunde oder wir machen einfach das, was Watford auch macht, Cut und Paste und dann wieder Cut. Also ihr könnt zurückgehen zur Folge, als Risco entlassen worden ist und letztlich ist es genau das Gleiche eigentlich, was wir damals auch erzählt haben. Also die Potzos machen gewisse gute Dinge, weil sie halt, du hast ja alles erklärt, und dann machen sie halt teilweise Sachen, was soll ich sagen? Also das ist, das ist ja völlig, also wir können auch das Spielchen spielen wie letzte Woche bei Everton. Wir können uns jetzt überlegen, welchen Trainertypen würde ich mir bei Watford wünschen.
Aber, dem wünschst du was ganz Gutes.
Ja, das ist ja das Schwierige. Wer soll das denn machen wollen? Also es muss ja eine Art verzweifelter Trainer sein, der jetzt irgendwie dahin kommt. Also entweder ist es wieder einer, der das als Chance begreift, weil er vorher in Georgien gearbeitet hat, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern so war es ja. Oder es ist jemand so wie Nigel Pearson, oder vielleicht ist es sogar am Ende wieder Nigel Pearson, mit dem man halt einmal gute Erfahrungen gemacht hat, weil man weiß, der Typ rafft, wie es geht, in der Premier League Punkte zu holen. Denn, das sei ja auch nochmal gesagt, der Kader ist ungefähr da, wo er hingehört. Mit einigen Ausreißern, ja, keine Frage, aber ungefähr da, wo er hingehört. Das heißt, es braucht ja auch einen Overachiever auf der Position eigentlich. Das ist alles gar nicht so leicht.
Also nochmal, weil du es gerade gesagt hast, genau das wollte ich eben auch nochmal sagen. Also du hast in der Offensive, die finde ich gar nicht mal so schlecht, mit Ismaïla Sarr, also der nächste Premier Leagueist freut sich über den. Ja, der ist natürlich verletzt gewesen oder ist verletzt nach wie vor. Das ist klar, brauchen wir nicht reden, aber da freut sich jemand über den. João Pedro ist ein Talent, über den freut sich irgendwann mal jemand. Den gibst du wahrscheinlich Brentford und der funktioniert sofort. Und du hast mit Emmanuel Dennis jetzt jemanden, der diese Saison richtig gut funktioniert. Aber je weiter du hinten nach hinten gehst, Tom Cleverley, der, also muss man ehrlich sagen, der hat, das ist nicht mal ein richtiger gestandener Zweitligaspieler gewesen. Der war nie ein gestandener Erstligaspieler, oder zumindest ist er das seit 5-6 Jahren nicht mehr. Du hast jetzt wieder ein paar Spieler verpflichtet, Kayembe, Samir, Kamara, ja, okay, mag so sein, aber das ist alles momentan nicht Premier League Niveau. Das muss man, oder zumindest nicht Klassenerhalt Niveau, weil wenn man sich die Teams mal anschaut, wie Southampton oder sowas, die bestehen halt wirklich aus gestandenen Premier League Spielern und selbst die haben Probleme. Und selbst bei Southampton findest du wahrscheinlich in jedem Mannschaftsteil einen Spieler, wo du sagen kannst, boah, der würde sogar einem großen Team helfen. Also dementsprechend, das ist einfach nicht genug und gerade in der Defensive, brauchen wir bitte echt nicht drüber reden, wenn du 0-3 gegen Norwich verlierst, ja, also bitte. Ja, also bei allem Goodwill, den wir haben, und ich habe Ranieri ja auch schon gelobt, weil am Anfang muss man schon sagen, er hat so eine gewisse positive Aura in den Club wieder zurückgebracht, nach den ersten Spielen. Sie haben, muss man auch sagen, 5-2 gewonnen gegen Everton nach Rückstand, das war beeindruckend. Sie haben 4-1 gewonnen gegen Manchester United, das war auch beeindruckend. Klar, da war United auch am Boden, trotzdem.
Everton auch, ja,
trotzdem waren beide am Boden, ja. Absolut, genau. Aber du hast gegen Chelsea nur knapp verloren, hast immer wieder gut mitgehalten, du hast gegen City nur knapp verloren, hast einigermaßen gut mitgehalten. Also das ist einfach da, wie du sagst, das ist genau da zu verorten, wo sie jetzt auch stehen. Und dass man natürlich dann sagt, man versucht nochmal etwas, man will nochmal, alles klar, ist halt Watford. Und ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, wenn du eben sagst, wir haben den Ruf eh schon, ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt er sich oder entlässt es sich recht ungeniert. Ich glaube, das muss der Satz der Folge sein.
Du hast vorher in deinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, die können ja nicht den ganzen Kader entlassen, sie versuchen es aber oder würden es versuchen, wenn sie könnten wahrscheinlich. Ja. Es bleibt auch nicht viel übrig, außer das irgendwie mit einem gewissen Lächeln auch aufzunehmen, weil ich glaube, sonst wird man wirklich wahnsinnig. Das mischt sich mit.
Aber er wusste das ja.
Ich glaube auch, er wusste es. Das war ihm komplett klar und wir müssen uns auch finanziell darum keine Sorgen machen. Ich gehe mal davon aus, dass jeder einigermaßen seriöse Berater, / Agent, da eine ganz nette Auskunftszahlung rein verhandelt in so einen Vertrag, wenn man schon zu Watford geht, daher alles in Ordnung. Ich glaube auch, dass aufgrund dessen, dass es eben so ist, wie es ist, der Ruf jetzt auch nicht großartig gelitten hat. Also ich bin auch noch nicht bereit, jetzt Ranieri aus der Premier League für immer zu verabschieden oder keine Ahnung. Es gibt schon auch noch eine Möglichkeit, dass ich mir vorstellen könnte, dass der nochmal wieder zurückkommt, ein fünftes Mal dann in England trainieren würde oder aber in Italien oder so. Also irgendein verzweifelter Verein, glaube ich, findet sich noch, der denkt, dass Claudio Ranieri die richtige Wahl wäre. Ich weiß auch gar nicht, was ich ihm wünschen soll, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie habe ich das Gefühl, der beschädigt seine Laufbahn, aber die war ja eigentlich auch vor Leicester schon beschädigt, dann hat er sie nochmal aufpoliert und dann wieder andauernd beschädigt. Ich weiß nicht genau, was ich ihm wünschen soll, jedenfalls vielleicht was anderes als Watford. Und ich lege es euch nochmal nahe, das machen wir ganz gerne, dass wir den Kollegen etwas hinlegen. Das mache ich auch in dem Fall ganz gerne. The Athletic hat einen wunderbaren Artikel verfasst über die Entlassung von Claudio Ranieri mit Überschrift und so weiter. Adam Leventhal ist es gewesen. Und der Fließtext geht einfach nur folgendermaßen. Natürlich haben sie ihn entlassen. Es ist Watford. Und ich glaube, mehr muss man echt gar nicht dazu sagen.
Wir haben schon zu viel gesagt.
Sensationelles Stück von Adam Leventhal.
Gut recherchiert. Und
kann ich euch nur ans Herz legen.
Sehr tiefgründig und sehr analytisch auch.
Ja, also eben.
Aber besser kann man es eigentlich nicht analysieren. Alles, was wir gesagt haben, ist zu viel. Und ihr da draußen, ihr habt es doch, wir lesen die Kommentare auch, die ihr drunter schreibt, unter das, was wir so reden. Und posten, und da hieß es auch sofort, ach, wie lange macht's der denn? Ja, das ist ein Running Gag geworden. Es ist ein Running Gag geworden, ganz einfach. Und das wissen die auch.
Ja, ist schon irgendwie alles ein bisschen traurig. Vielleicht machen wir den Break an der Stelle komplett und bewusst hart, weil's dann sich etwas besser anfühlen dürfte, wenn man zu einem Verein geht, der im Gegensatz zu Watford mit sehr ruhiger Hand geführt wird. Und dann sind wir schon in unserem nächsten Block. Es gab einige Vertragsverlängerungen und einige, die natürlich auch von einer gewissen Eminenz sind jetzt in diesem ganzen Premier League Kosmos. Zum einen, und da sind wir bei Brentford, hat der Cheftrainer da verlängert, Thomas Frank mit seiner Nummer 2, Brian Riemer. 2025 ist das im Moment anvisierte Enddatum des neuen Vertrags. Und ich glaube, im Moment läuft es jetzt so lala, aber alles in allem ist das natürlich hochverdient.
Ja, ja, also das ist eigentlich genau das Gegenteil, weil da sitzen nämlich zwei mit Kontinuität, die genau wissen, was sie tun. Und da weiß der Club eben auch, wo er hingehört. Die nehmen das als Märchen an, die wissen ganz genau, dass sie eigentlich in dieser Liga nichts verloren hätten von der Größe des Clubs her, sondern einfach nur aufgrund der Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, wie gescoutet wird, wie eben auf dem Trainingsplatz gearbeitet wird, was für Methoden, was für eine Taktik sie wählen. Die wissen ganz genau, dass sie somit zurechtkommen. Die wissen auch ganz genau, dass vielleicht 6 von 10 Premier League Spielen sie nichts holen werden, aber in diese vier Spiele, da können sie überraschen und da reicht's dann auch in der Liga zu bleiben. Das wissen die ganz genau. Dazu Thomas Frank, ich habe letztens auch lange mit einem Brentford Fan-Vorsitzenden telefoniert, der auch gesagt hat, eben das ist einer der sympathischsten Typen, die es gibt. Ja, wenn du durch die Stadt läufst, der grüßt dich einfach, der redet dich mal an, ja, immer am Grinsen, immer am Lächeln, immer freundlich. Ein super cooler Typ. Auch wir haben den ja auch selber schon kennengelernt, haben wir auch schon mal, glaube ich, erzählt, als wir dort eben in Brentford waren, im alten Griffin Park, auch zu uns sehr, sehr freundlich, sehr, sehr höflich und auch so taktisch, wenn man das so sieht, ja, also ich habe mal mit einem Scout eines Premier League Clubs gesprochen, beziehungsweise einer aus dem Trainerstab, der auch gesagt hat, die haben schon Respekt vor denen, weil die ganz genau wissen, dass die einfach es immer wieder hinbekommen, Chaos zu generieren, ganz unorthodox Fußball spielen. Und bei denen reichen 2, 3 Aktionen, die kommen mit so einer Wucht, so ein bisschen wie Mike Tyson, ja, wenn die zuschlagen, dann ist das richtig heftig und dann können die auch richtig überraschen und das haben sie dort eben sehr, sehr gut implementiert. Die wissen ganz genau, dass sie in dieser Premier League nicht 70% Ballbesitz haben werden, das wissen sie ganz genau, aber sie versuchen den Ballbesitz, den sie haben, so ja effektiv wie irgendwie möglich zu gestalten, machen sie herausragend und ist ein Club, finde ich, der Premier League sowas von gut tut. Also es ist einfach mal wieder so ein bunter Fleck, das war ein anderer Club, der mit ganz neuen, das ist eben genau das, ja, es gibt so viele Traditionsvereine, auch in England, die irgendwo versauern, weil dort einfach Missmanagement betrieben wird, weil dort einfach über Jahre hinweg die falschen Leute gesessen sind und das ist ein Club, der ist kleiner geht's eigentlich kaum. Und die sitzen einfach nur da und arbeiten gut und haben ein Konzept und bleiben ruhig und können in Ruhe einfach aufbauen. Und das finde ich persönlich wirklich ein sehr, 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 sehr cooles Projekt. Ist ja immer ein dummer Begriff, weil Projekt ja immer so implementiert, es hört irgendwann mal auf, hat ja so ein Enddatum, aber ist einfach ein super, also ist einfach ein cooles Konstrukt und ein cooler Verein.
Ja, seit Oktober 18 ist er jetzt im Amt. Ihr wisst ja selber, was er geschafft hat. Erste Erstligasaison seit 1947 und dabei hat er die ersten 1,5 Monate so gut wie alles verloren und war schon wieder weg. Da gab es auch ein paar Schicksalsschläge in der ganzen Zeit und trotzdem hat er sie in die erste Liga geführt. Sie, glaube ich, auch, also etabliert ist ein großes Wort, aber in jedem Fall integral als Bestandteil, dass Brentford kein krasser Abstiegsfavorit ist. Im Moment in der Formtabelle könnte man jetzt drüber sprechen. Da sieht man schon ein paar Dinge, die nicht so ganz gut hinhauen, die ihm nicht gefallen, aber das ist immer noch ein Aufsteiger und die allermeisten Spieler haben nicht Premier League Erfahrung, sondern sind zwar eine Zeit lang zusammen, aber eben in der zweiten Liga oder vielleicht sogar noch von zum Teil weiter unten her, wie Ivan Toney, der auch einfach nur eine Zweitligasaison als Transit hatte bis hin in die Premier League. Und ja, das merkt man dann an der einen oder anderen Stelle, aber das hat mich jetzt auch nicht verwundert. So wie es jetzt im Moment in der Härte kommt, mag es schon sein, dass man irgendwie feststellen kann, naja, ganz so haut's dann nicht hin. Einige haben Schwächen, aber das zeichnet halt auch Brentford als Club dann wiederum aus, dass sie ihn halten und ich
wissen,
zitiere,
dass
auch
es an ihm nicht liegt.
Genau, es liegt nicht im Gegenteil.
Die Qualität ist halt einfach so, wie sie ist. Wir sind, oder die haben, ich habe es mal rausgerechnet oder ich habe es mal gesehen, wie viele Premier League Spiele die vor der Saison hatten. Ja, als dann Zanka kam, waren es ein paar mehr. Aber in der Startformation war der einzige Ivan Toney und der hatte, glaube ich, 3 Brucheinsätze bei Newcastle oder sowas. Ja, woher sollen die denn die Erfahrung haben? Ist halt so.
Ich möchte auch da nochmal, also ich will jetzt irgendwie Zitaten zuballern, aber das ist, glaube ich, sehr bemerkenswert. Director of Football Phil Giles hat beiden erst einmal gratuliert zum neuen Vertrag, was ja auch eine nette Geste ist, aber dann kommt das eigentlich Interessante. Er sagt auch da nochmal, als allererstes möchte ich sagen, das sind fantastische Leute, mit denen man super gut arbeiten kann. Und dann jada, jada, jada. Aber das ist ja schon mal erstaunlich, dass man das nochmal raushebt. Und das, glaube ich, weiß man auch. Ich meine, du hast es schon skizziert, wie er sich in der Stadt verhält. Man sieht es auch an der Seitenlinie. Der agiert ja teilweise als Cheerleader für einen sehr eigenes Publikum, das haben wir ja auch mal für euch rausgearbeitet, was da so los ist. Und deshalb ist die Vertragsverlängerung voll und folgerichtig. Und für mich, das, da bleibe ich auch dabei, ist dieser Thomas Frank einer der spannendsten Trainer, oder ich glaube, das ist das falsche Wort, das ist so ein richtiger Manager-Tatsache, einer der spannendsten Manager überhaupt in diesem Kosmos, und ich bin sehr gespannt, wohin es auch noch weitergeht. Und das ist jetzt wirklich nicht das übliche, man darf gespannt sein, Floskel, Bingo, Unsinn, sondern das meine ich genauso, wie ich sage. Ich bin sehr gespannt, wie er sich selbst noch entwickeln kann, wie er das Team noch selbst entwickeln kann, mit wem er das Team dann vielleicht auch noch entwickelt. Ist ja nicht der Einzige, der bleibt. Also sie haben, das kann man dann vielleicht auch noch mal einmal einstreuen, sie haben ja sich mit Pontus Jansson, das ist ja auch ein durchaus wichtiger Spieler,
Christian Nörgaard auch,
geeinigt, genauso wie, das ist vielleicht sogar noch der wichtigere Spieler, auch wenn der momentan leicht durchhängt, muss man ehrlich sagen, aber Pontus Jansson verlängert vor einer guten Woche schon, das ist also jetzt nicht mehr ganz so neu, bis 2023, der wäre ja ausgelaufen. Genau, Nörgaard, da gibt es, glaube ich, oder gab es schon Interesse rundherum von einigen Vereinen, und den auch nochmal gehalten. Und es zeigt auch schon, dass Brentford, also, oder was heißt zeigt, das ist meine Interpretation dessen, ich glaube, die planen für die Premier League, weil ansonsten würden solche Spieler vermutlich eher weniger zu dem Zeitpunkt jetzt unterschreiben.
Ja, das ist ja wirklich auch dann cool, dass du das genau so zeigst. Und ja, wie gesagt, also wir haben es ja auch schon mal gesagt, welche drei Aufsteiger in den letzten 10, 15 Jahren haben denn wirklich Bestand gehabt? Wenn man ehrlich ist, es waren die Wolverhampton Wanderers, es waren Leeds und es war eben Brentford jetzt momentan, so wie es jetzt aussieht. Und das sind Teams, die eben sagen, wir haben den ganz eigenen Fußball und wir wissen, wie man auch ohne Ballbesitz zu Erfolg kommt. Und das ist einfach wirklich, finde ich, eine sehr, sehr realistische Einschätzung, wie sie das alles machen, wie sie das alles managen. Jetzt Christian Eriksen, der kurz davor ist, ja zum Club zu kommen. Natürlich auch aufgrund seiner Historie, die ihr ja kennt, mit der Weltmeisterschaft, mit der Europameisterschaft. Das ist natürlich klar, dass dieser Christian Eriksen sonst da nicht hingegangen wäre, aber mit diesem dänischen Background, der ja im Club herrscht, mit Sicherheit dort sehr, sehr gerne gesehen ist und auch mit Sicherheit funktionieren wird. Also ich finde es einen coolen Move. Und also insgesamt, ich mag Brentford einfach, muss ich wirklich sagen. Also ich finde es von A bis Z einfach mega sympathisch.
Ja, mit Thomas Frank geht's weiter. Ich glaube, die würden sich auch noch ein paar Spiele leisten. Und das sind so, wenn ihr so wollt, das Anti-Watford. Wir müssen es ja auch mal ein bisschen reißerisch gestalten. Weitere Vertragsverlängerung, die, glaube ich, auch ziemlich relevant ist und nicht so überraschend war, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, hätten wir das Ganze vor einem Jahr aufgenommen, hätte es uns wahrscheinlich sehr, sehr überrascht. Hugo Lloris, auch dessen Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen, hat um 2 weitere Jahre verlängert, bleibt also bis 2024 demnach bei den Spurs. Ich würde mir mal denken, ohne es zu wissen, und ich habe auch nichts darüber gelesen, dass der mal nicht weniger in jedem Fall nimmt und damit einer der Topverdiener in jedem Fall bleibt bei den Spurs. Nichtsdestotrotz natürlich wichtiges Zeichen, wichtige Vertragsverlängerung und wahrscheinlich auch sowas wie in Richtung Harry Kane, wir sind nicht im Rebuild.
Ja, natürlich, man muss auch sagen, letztes Jahr habe ich es immer wieder gelesen, Sam Johnston wollten sie haben, Aaron Ramsdale wollten sie haben und so weiter, Nick Pope ja auch. Es gab immer wieder so Gerüchte und es war eigentlich klar, obwohl es nie ausgesprochen worden ist, also irgendwie liebt den keiner mehr im Verein. Und das, aber die Leistungen waren immer noch da, es hat immer geheißen, einer der besten Keeper der Liga nach wie vor, und natürlich hat der auch ein paar Mal daneben gelangt, alles klar, aber trotzdem habe ich ehrlich gesagt nie verstanden, warum da nicht mal drüber diskutiert worden ist, weil es gab ja nicht mal wirkliche Verhandlungen, so was man gelesen hat, sondern es war einfach so ein, ja, stilles Agreement, so quasi, das war's jetzt für dich, und er, glaube ich, hat sich da auch so ein bisschen im Stich gelassen gefühlt, und es brauchte einfach einen, der ihn an der Hand nimmt, der sagt, hey, was? Und Antonio Conte ist halt genau derjenige gewesen, der hat von Tag 1 gesagt, das ist ein klasse Keeper und ich würde den gerne halten, und ich glaube, das hat Lloris gefehlt, um eben dann wirklich zu sagen, ich bleibe hier im Club, und das ist genau so jetzt passiert. Mich hat sowieso gewundert, warum das nicht eher passiert ist, weil die Position ist ja nicht das Problem. Also das muss man mal klar sagen, das war nie ein Problem, und man muss ja mal weiterdenken. Wenn man als Manager zum Club kommt und sagt, okay, ich habe einen guten Torhüter, dessen Vertrag läuft aus, ich werde ein Transferbudget von, wir sagen mal, damit wir leicht locker rechnen können, 100 Millionen bekommen, die werde ich bekommen. Wenn jetzt ich diesen Torhüter einfach gehen lasse, muss ich ja für 30 Millionen erstmal wieder einen verpflichten oder für 35 oder für 20 oder wie auch immer. Das geht für mein Budget ab. Warum nicht einfach Hugo Lloris halten und dann vielleicht mal clever auf dem Markt sein, das Geld anderweitig investieren und dann mir langfristig irgendwann mal einen Torwart zu suchen, den ich dann als sein Nachfolger irgendwann mal einsetze. Weil 2-3 gute Saisons hat er in der Premier League locker noch. So alt ist er ja noch nicht. Dementsprechend, ich finde das einen sehr, sehr cleveren Move, weil dort immer noch ein guter Torhüter ist. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also der kann es locker, also Top 5 in der Liga ist er mit Sicherheit noch. Und deswegen finde ich absolut okay, dass sie es so machen. Finde ich einen guten Move. Genauso hätte ich es auch gemeint. Mich jetzt gewundert, warum das nicht eher passiert ist, warum da nicht eher jemand gesagt hat, also den müssen wir mal safe verlängern.
Ja, Mourinho wollte ihn, glaube ich, mal oder hat mal nachgedacht, ihn zu ersetzen. Das ist jetzt vorbei. Antonio Conte hat das ja auch nochmal klar gemacht, dass ihm auch wichtig war, dass es nicht nur ein Jahr Verlängerung wird, sondern dass man ihm ja auch gleich signalisiert, 2 Jahre. Ich glaube auch, der wird okay altern, würde ich jetzt mal denken. Clever, ist natürlich Kapitän so, ja, auch im Verein, das darf man auch nie vergessen. Also einer aus der Führungsgruppe in jedem Fall das riecht er dann nach Karriereende bei Tottenham, würde ich denken. Also vielleicht kehrt er dann nochmal für ein Jahr oder was nach Frankreich zurück, auch das wäre ihm grundsätzlich zuzutrauen, aber guter Typ, das haben wir glaube ich auch damals in der Folge All or Nothing rausgearbeitet, dass wir uns das angeguckt haben, der sehr viel mehr Führungsqualitäten hat, als mir jemals klar war, bevor ich das gesehen habe, weil da wirkte der auf mich wirklich integer und das Angenehme laut und deutlich. Also schön, dass das geklappt hat.
Ja, wenn er nicht mal betrunken Auto fährt, was er auch
ja,
schon gemacht hat.
Ja, das sind halt die anderen, das sind halt so die Sachen, die Fußballer halt leider so machen.
Ich wollte gerade sagen, Hashtag Footballer.
Dann nächster Torwart, nächste Verlängerung, auch da, Courtney House hat auch verlängert bei Aston Villa, aber die sehr viel relevantere Neuigkeit ist, Emiliano Martinez hat nochmal seinen Vertrag vorzeitig verlängert, gegen eine fette Aufpolsterung, was man so liest, seiner Bezüge, völlig verdient aber, bis 2027 an den Verein, an Aston Villa gebunden. Das heißt, das ist der Torwart der Zukunft in einem Verein, der größere Schritte machen möchte in der Zukunft. Ich glaube, dazu kann man ihnen aber gratulieren, dass sie den gehalten haben.
Ja, also auch da, Top-Torhüter, hat sich keine Blöße gegeben in dieser Saison auch, also ich habe kaum, also der hat seine Schwächen, brauchen wir nicht reden, der hat auch mal, also der ist nicht in allen Belangen überragend, aber er ist trotzdem, finde ich, das weiß er auch, das merkt man auch, dass er weiß, was er ist, und ich glaube, die Mentalität dieses Keepers ist herausragend, der hat körperlich auch richtig, also gute Attribute, und also selbiges, ja, du suchst ja eigentlich jemanden, der, das ist ja der Sinn eines Trainers oder wahrscheinlich das Ziel eines jeden Trainers ist, Schlücken zu schließen und Positionen zu entspekulieren. Wie sagt man? Entspekulisieren? Egal, ihr wisst, was ich meine. Spekulationen rauszunehmen. So, du weißt ganz genau, das ist jetzt mein Torwart für die Zukunft. Punkt aus. Und damit hast du eine Position geschlossen. Ganz einfach. Und das ist das, was sie machen. Mehr ist es nicht. Clever gemacht. Du hast einen Torhüter gefunden. Du hast viel Geld für den bezahlt. Und dann ist natürlich auch noch ein Schritt, da mit Sicherheit so der Hintergedanken. Es gibt bei einem einen oder anderen Verein irgendwann mal eine Lücke, wo vielleicht mein Torwart mal aufhört, vielleicht ein Torhüter mal woanders hingeht, ein Vertrag ausläuft. Du willst einfach auf Nummer sicher gehen, dass dir den keiner wegschnappt. Und dass, wenn doch es jemand tun sollte von den großen Clubs, weil du bist doch kein großer Club, noch, Fragezeichen, aber du bist es noch nicht auf jeden Fall, dass du dann sagen kannst, wenn ihr den haben wollt, gerne, aber dann kostet es so und so viel Millionen Euro. Und das ist halt genau der Grund. Das ist einfach nur cleveres Management zu sagen, wir halten den, wir würden ihn sowieso ganz gern behalten, weil wir haben auserkoren, das ist unser Torwart für die Zukunft. Wenn jemand kommt, muss er bezahlen. Ganz einfach. Und ihm zeigst du auch noch, du bist was wert.
Und vor allen Dingen, das darf man ja auch nicht vergessen, die sind im Sommer einen großen Spieler losgeworden, den sie gerne gehalten hätten. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen in die Richtung, okay, wisst ihr was? Wir sind bereit und wir wollen jetzt hier was machen, sozusagen. Des Weiteren haben sie sich ja eine Nummer 2 ausgeliehen noch, Robin Olsen. Ich glaube, ist echt auch nur eine Randnotiz von der Roma, der jetzt auch im Kader steht. Aber bislang gutes Transferfenster oder, also in meinem weitesten Sinne, darf man ja auch nicht vergessen, im Moment halten sich die Blockbuster-Deals noch in Grenzen. Wir sind ja schon weit fortgeschritten im Januar. Genau, die beiden haben sie. Und sie sind die aggressivsten. Sie sind diejenigen, die natürlich auch mit einem neuen Trainer, von dem sie überzeugt zu sein scheinen. Sonst hätten sie ja auch augenscheinlich nicht verpflichtet, aber die Liga wird insgesamt etwas klüger und deswegen sind auch die Vertragsverlängerungen aber ganz, ganz wichtig hervorzuheben, weil die binden ja dieser Tage auch sehr viel mehr Geld, als das noch früher der Fall gewesen ist, weil es da ja auch entsprechende Gelder und so weiter gibt, die man dann noch obendrauf zu legen hat. Und ist aber dann trotzdem, glaube ich, auch gerade in der Summe all diese Vertragsverlängerungen, die wir jetzt genannt haben, gut, nachvollziehbar und auch sehr, sehr wichtig für die jeweiligen Vereine. Das also dazu. Und dann sind wir, glaube ich, auch mit den Vertragsverlängerungen schon fertig und müssen dann rüberspringen zu den Transfers, die es jetzt zugegebenermaßen bis auf ein, zwei Ausnahmen leihweise noch nicht gegeben hat. Und wir reden jetzt nicht über Sifuik zu Blackburn oder sowas, sondern schon über die etwas größeren Deals und die, vielleicht fangen wir da mal an, nicht passiert sind, ist es ja durchaus etwas mehr als ein Gerücht da gewesen, dass Tottenham sich eventuell mit Franck Kessié verstärkt von Milan. Das kommt aber nicht zustande.
Ja, also die beiden Vereine waren sich einig, was sehr, sehr kurios ist, dass dann ein Deal nicht zustande kommt. Er selbst hat darauf jetzt bestanden, dass er bei Milan bleibt, weil sie um die Meisterschaft mitspielen und er da ganz gerne noch eine Rolle spielen würde. Fühlt sich wohl in Mailand, ist ja auch eine schöne Stadt, in der wir im Sommer waren. Also wir wissen, wovon wir sprechen. Also das ist eine coole, glaube ich, ein cooler Move auch von ihm, dass er jetzt einfach sagt, hey, mir gefällt's da, die haben mich in einer Phase geholt wirklich und haben mich aufgebaut und ich bleibe jetzt denen treu in dieser Phase. Ich finde es manchmal ganz cool, wenn einer einfach sagt, hey, mir gefällt's hier, ich bleib. Ja, das ist ja immer das, was wir wollen. Ob das jetzt dann der große Liebesdeal ist im Sinne von, ich werde meine Karriere hier beenden, das ist eine andere Diskussion. Das muss er ja auch nicht, aber es ist nicht immer besser zu wechseln. Ja, das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite.
Ja, genau. Ich dachte, hier kommt noch was vielleicht, aber hast natürlich vollkommen recht und das ist das eine, was nicht passiert und dann können wir vielleicht uns einmal kurz in Anführungszeichen loben, aber wir wollen euch einfach bloß on track halten. Vlahovic ist, glaube ich, wahrscheinlich der meistgenannte Name überhaupt im Wintertransferfenster, denke ich, weil so ziemlich jeder einmal reingeworfen ist. Aber so ähnlich wie wir es euch gesagt haben, sieht so aus, als wäre, mich hat es erstaunt, dass es wirklich ein Winterthema ist, weil ich gelesen hatte, dass Fiorentina überhaupt gar kein Interesse hat, den abzugeben im Winter. Aber es ist ja wohl ein Winterthema, aber nur nicht mehr bei Arsenal.
Ja, also voraussichtlich, man kann es ja immer noch nicht sagen, wir haben ja damals das auch schon mit einer Einschätzung gehabt, aber die Einschätzung meinerseits kam direkt durch einen Kontakt, also ich wusste da, wovon ich rede, das haben wir damals ja auch klar so gekennzeichnet, Arsenal beschäftigt sich mit ihm, das ist ja klar, der wäre die 1A-Lösung, das ist auch klar, aber das Ding ist halt einfach, der FC Arsenal selbiges, was wir vorher eben gesagt haben, der FC Arsenal ist einfach noch nicht oder nicht wieder erstes Regal, sondern sie sind einfach momentan zweites Regal. Dieser Spieler will aber ins erste Regal. Der würde ins zweite gehen, bevor gar nichts geht, also der würde lieber zu Arsenal gehen, als bei Florenz zu bleiben, glaube ich, langfristig, weil natürlich dann er sagen kann, okay, ich verdiene mehr Geld, Premier League und so weiter, das könnte man ihm schon verkaufen. Aber zunächst hat Vlahovic, da bin ich mir ziemlich sicher, erst einmal das Ziel, bei einem 1A-Club zu landen. Was man hört, ist Italien so seine Nummer 1 Destination nach wie vor. Was man hört, will er eigentlich zu Juventus Turin. Das wäre so sein Ziel. Dementsprechend, Arsenal bleibt da dran. Sie haben das Geld geboten, mehrere Gebote ja schon abgegeben. Die Fiorentina wäre auch bereit, ihn abzugeben. Also auch das ist ja, haben wir schon gelesen, dass der Präsident dort gesagt hat, eben er würde ihn theoretisch abgeben, er würde theoretisch zustimmen, er würde akzeptieren, aber Vlahovic zögert, weil er eben hofft, dass noch ein anderer kommt. Und das haben wir ja auch schon gesagt, wenn eben kein anderer kommt, könnte sich Vlahovic vorstellen, das zu tun. Alternative, und das haben wir ja auch richtig, da können wir uns jetzt wieder, eigentlich müsste jetzt hier so ein Bumper reinkommen mit True oder irgend sowas. Ich glaube, dass eben die 1B-Lösung Alexander Isak wäre, der dann also quasi dann anstelle Vlahovic verpflichtet werden würde oder zumindest in den Fokus geraten würde, sollte man Vlahovic wirklich nicht bekommen. Eine Sache muss man aber sagen. Ich glaube, dass es ich bin nicht mehr ganz so negativ gestimmt, wie ich es damals war. Damals wurde mir erzählt, das kann man eigentlich vergessen, das kann Arsenal vergessen. Was man, also wirklich, also das ist mir so erzählt worden, das können wir vergessen, weil dafür sind wir momentan, oder der wird eine andere Idee haben, sind wir uns sicher, und wird auch andere Summen fordern. Momentan bin ich wieder verhältnismäßig zuversichtlich, weil man eine Sache sagen muss, Arsenal meint es ernst. Und die gehen wirklich so aggressiv, das klingt ja negativ, sondern die gehen so beharrlich da auf den zu und auch auf das Camp zu und bieten, dass ich mir schon eine Welt vorstellen könnte, wo der sagt, die wollen mich wirklich. Und dann mache ich's. Und dann merkt man auch, dass Arsenal ja momentan nach vorne kommt. Das ist momentan eins der ja glänzendsten Teams der Liga irgendwo so ein bisschen. Also da funkelt's wieder richtig durch die Jungen, durch die Smith-Rose und Saka. Und man stellt sich mal vor, was dann passieren. Oder Martinelli, Saka, Vlahovic. Also dieses Team willst du beim Fußballmanager in der nächsten Saison haben, weil das ist Potenzial on fleek. Also es gibt eine Welt, wo ich mir vorstellen kann, dass es doch noch passiert, aber Arsenal muss beharrlich bleiben und dann haben sie eine Chance, bin ich mir ziemlich sicher, vielleicht auch noch eben mit der Hoffnung, dass diese großen Clubs in Italien nicht so zahlungskräftig sind, wie sie es einfach noch sind nach wie vor.
Ich dachte deshalb immer Sommer, weil dann wäre klar Champions League oder nicht Champions League. Ich meine, im Moment, das ist ja denkbar, okay, ganz im Moment vielleicht jetzt wieder eher nicht, aber das ist nicht ausgeschlossen und ich würde denken, dass jemand wie Vlahovic dann schon beim nächsten Schritt auch gerne regelmäßig Champions League Fußball haben möchte und das natürlich bei Juve garantierter, es liegt ja schon an der Liga alleine als da, aber kann schon sein. Also ich habe nie geglaubt, dass es so nah mal kommen könnte wie jetzt und eben es liegt da eben an den besagten Dingen, dass Arsenal wieder erstmal seit glaube ich 3-4 Jahren eine Destination ist, sein kann wenigstens.
True.
Dann ein Transfer, also wenn schon keine passieren, dann kann man die ja zumindest mal kurzfristig durchgehen. Ein sehr interessanter Transfer, der je nachdem ganz viele verschiedene Dinge zu lesen sind. Ist auch lustig, weil es sind alle Eventualitäten. Also Manchester City könnte sich vorstellen, Julian Alvarez zu verpflichten im Winter, im Sommer oder im nächsten Winter. Ja gut, irgendwann müssen sie ja verpflichten, wenn sie ihn wollen. Aber es geht um einen von River, der 21 Jahre jung ist, der jetzt so im 2021, glaube ich, seine Breakout-Saison hatte mit unglaublichen Zahlen. 24 Tore, 15 Vorlagen in 46 Spielen, ist inzwischen zum Nationalspieler geworden. Sie haben immer gesagt, das ist der neue Messi. Ich glaube, das ist ziemlich unsinnig, weil er eigentlich erstens sehr viel zentraler spielt, zweitens viel wuchtiger ist, jemand, der konstant die Tiefe attackiert, der vergleichsweise geradlinig ist, wirklich ein hochinteressanter junger Spieler, hohe Arbeitsrate. Es ist irgendwie so eine Mischung, das Beste aus beiden Welten von Aguero und Messi. Und in jedem Fall einer, der hochinteressant ist. Und natürlich gibt's gerade, also der kann natürlich auch sowohl auf dem Flügel als auch in der Mitte spielen, aber es gibt ja gerade nach dem Abgang Ferrans diese Vakanz, dass man sagt, okay, eine Art Hybriden. Ich bin nicht sicher, ob der schon so weit ist, von dem Sprung von der argentinischen Liga in die Premier League zu machen. Es wird eben dann besprochen, dass es eventuell eine Leihe zurückgeben könnte zu River wieder und dass man dann ihn im Sommer nimmt oder aber nach der Weltmeisterschaft, so blöd sich das anhört, dann im Winter 22 sozusagen. Winter 22, ja. Das sind die Optionen, die es da im Moment gibt. In jedem Fall natürlich interessant.
Klar, also wir wissen ja, also die haben einen Mittelstürmer, den hatten sie letzte Saison ja auch schon, da haben alle immer nach gerufen, die brauchen jetzt einen Mittelstürmer, sie hatten letzte Saison auch nur einen, sind aber klar und deutlich Meister geworden, sie werden diese Saison klar und deutlich Meister werden, da bin ich mir fast sicher, auch wieder ohne, also quasi mit nur einem Mittelstürmer, der aber in dieser Saison nicht mal Mittelstürmer spielt. Das heißt, sie spielen momentan mit Foden, Grealish abwechselnd, Sterling hat es auch schon getan, Bernardo Silva hat es schon getan, also diese Mannschaft ist so variabel, das kann jeder irgendwie hinbekommen. Trotzdem, langfristig werden sie suchen. Oder suchen sie ja jetzt schon, das merkt man ja. Und wenn du dann Alvarez bekommen kannst, jetzt noch, das ist ja auch wieder das, was wir letztens gesprochen haben bei Brighton, sie holen den Spieler jetzt, weil er jetzt verhältnismäßig günstig ist, ich glaube 15 bis 20 Millionen oder sowas, was ich gelesen habe, das ist ja gar nichts, also für das, was der kann. Und du holst diesen Spieler, weißt ganz genau, also erstmal kannst du diese drei, die du vorne hast, oder vier oder fünf, die da rum mal durchwechseln, die kannst du nach wie vor durchwechseln, hast überhaupt kein Problem. Und irgendwann kommt der dann dazu und du kannst ihm quasi schon im Background irgendwie so einpflegen in dieses System. Und das ist ja genau das, was sie wollen, dass der langfristig jemand wird. Ich habe auch schon ein paar Sachen von ihm gesehen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass der diese Upside hat wie ein Aguero, dass der diese Liga irgendwann mal zusammenschießen wird. Das wird ein überdurchschnittlicher Premier League-Stürmer, vielleicht ein guter Premier League-Stürmer, ob er dann wirklich ein sehr, sehr guter, ob wir jetzt in Harry Kane-Heights sprechen und Aguero-Heights, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber trotzdem ist das natürlich ein guter Deal. Du brauchst einfach einen Stürmer und man muss halt, das ist natürlich immer gefährlich, wenn du einen Stürmer aus Argentinien holst und Aguero ist gerade weg, dann liegen die Vergleiche nahe. Das ist aber, finde ich, ein bisschen zu voreilig.
Alle, die, also das muss man auch dazu sagen, diese Maquinita von Gajardo, da sind einige gute, clevere Spieler dran, daraus hervorgekommen und vor allen Dingen einige sehr, wie soll man sagen, arbeitsfleißige. Alle, die über ihn sprechen, quittieren ihm halt eine, man würde bei NBA 2K sagen, legendäre Arbeitsmoral. Und das ist das, was ich, und wenn Guardiola für so einen Spieler so viel Geld bezahlt, dann muss er irgendwas haben. Und wenn es nur die Aggression ist, also ich erinnere mich an Jesus, irgendwas, also es kann kein, das kann nicht daneben.
Und für den Preis sein. Verkaufst du ihn locker wieder. Ja, also egal, was passiert, auch, ja. Also, das ist ja bei Ferran Torres. Der hat eigentlich bei City nie wirklich gezündet, also nie wirklich. Der hatte in der Gruppenphase der Champions League eine ganz gute Phase, aber der hatte in der Premier League, eigentlich hat er keine Rolle gespielt, also nicht wirklich, also kein Rekord. Und dann verkaufst du ihn für fast das Doppelte, ja. Also das ist halt einfach auch das, was City dann eben kann, dass sie zeigen schon auch, dass sie eben Spieler hinbekommen, egal was man da momentan sagt. Deswegen, also ich finde es nach wie vor einen absolut richtigen Move. Du brauchst einen Stürmer, wen holst du? Du willst jetzt auch nicht wieder 100 Millionen ausgeben. Mit Sicherheit auch Financial Fairplay Backgrounds, dass du sagst, boah, müssen wir jetzt wieder einen 100 Millionen Transfer raushauen. Das wäre momentan auch schwierig, so wie es läuft. Finde ich absolut richtig, das genau so zu machen. Der ist jetzt nicht so, Kaiki zum Beispiel haben sie im Hintergrund, der ist ja noch jünger, der ist noch ein Level dahinter irgendwie so, hat sicherlich eine größere Upside, glaube ich, aber trotzdem muss man sagen, da haben sie auch schon jemanden verpflichtet, aber jetzt jemanden so in between zu holen, so zwischen den Mannschaften, wo du eben sagst, hey, den kann man auch mal reinwerfen, kein Problem, und dann schauen wir, was passiert, finde ich einen guten Move, und wenn nicht, hätten sie mit Liam Dealip ja auch noch jemanden dahinter, den sie auch schätzen, also insgesamt finde ich das sehr clever, wie sie es machen, und es ist eben in dieser Preiskategorie, das Geld wirst du für ihn in 2 Jahren wieder zurückbekommen, also Minimum. Der geht nicht für 8 dann plötzlich weiter zu Watford oder so.
Apropos clever, es wird auch redundant, aber macht nichts. Brighton macht weiterhin clevere Dinge, sind kurz davor, Julio Enciso zu verpflichten, ist vor 2 Tagen beim Tag der Aufnahme 18 geworden, spielt beim Club Libertad in der paraguayischen ersten Liga und soll rund 5 Millionen Pfund kosten. Ich habe absolut keine Ahnung, wer das ist. Ich müsste den jetzt wirklich einmal in diversen Video-Scouting-Plattformen durchsehen, um das zu machen. Mache ich auch bei Zeiten versprochen, aber das machen wir dann, wenn er in die Premier League kommt. Es wird davon ausgegangen, dass er auf jeden Fall die Saison in Paraguay noch fertig spielt und dann wahrscheinlich im Sommer kommt, also ähnlich wie Brighton das gerade die ganze Zeit macht. Wir haben es 1000-mal besprochen, aber nur da. Das ist so, so clever, wie die das machen, weil die schon die zweiten Schritte mitgehen mit den ersten. Also die entwickeln gerade ihre eigenen Spieler. Sie kaufen Spieler, die sie demnächst weiterbringen, und sie kaufen Spieler, die sie demnächst weiterbringen werden, wenn die sie demnächst weiterbringen, nicht mehr da sind, wenn das irgendwie sinnvoll ist. Also sensationell.
Ich glaube, du hast zu oft Inception geschaut, glaube ich.
Ich bin vielleicht gefangen in der Matrix, weiß nicht. Aber es ist stark. Also es ist einfach, muss man echt sagen, es ist einfach diese Arbeitsweise von dem Verein, das ist, glaube ich, ein Blueprint. Genauso wie Brentford auch, auf eine Weise, wie man es machen muss. Ganz einfach. Wie du als solcher Verein vielleicht sogar irgendwann mal in diese Höhen aufsteigen kannst, Schritt für Schritt für Schritt, dass du auch finanziell mithalten kannst, wenn du halt die ganze Zeit Rendite schaffst. Und dass die Bissoumas und so eines Tages weggehen werden, ist klar, glaube ich.
Ja, klar.
Aber dann bist du hoffentlich aus ihrer Sicht jetzt aufgestellt, weil Koslowski sich vielleicht entwickelt und dann auch einer wie Enciso beispielsweise oder Caicedo, den sie jetzt zurückgeholt haben, der ja auch sich angeblich super, super gut entwickelt haben soll in Belgien, auch wenn er zunächst nicht viel spielte und dann beim Tabellenletzten war, aber soll sich gut entwickelt haben. Und das sind ja genau die Deals, die du, glaube ich, machen willst und auf die sie wenigstens hinarbeiten oder die sie suchen. Und das ist stark.
Ich bin von dir gerade beeindruckt. Du hast vorher schon von Integralen gesprochen. Jetzt hat von irgendwelchen Zeitschichten, in denen du da agierst. Also ich glaube, auch dein Mathelehrer wäre schon begeistert, dass du das Wort überhaupt noch kennst. Und jetzt auch noch sowas. Not schlecht. Not schlecht.
Not schlecht.
Not schlecht. Not schlecht. Ja, ich kann es nicht.
Wir müssen natürlich auch die Sprache, wir müssen so tun, als würden wir irgendwas können.
Ich mag dein Sprachpotenzial. Ist sehr geschliffen heute.
Ja, finde ich auch. Und erfahren bin ich auch, das ist ganz wichtig.
Ja, gibt es sonst nur und so weiter. Jung und trotzdem noch erfahren, das gibt es eigentlich sonst nur im horizontalen Gewerbe.
Wir haben diesen Monat transfertechnisch mal eingeleitet mit einer Personalie, die aber noch nicht gewechselt ist. Aber warum eigentlich nicht? Anthony Martial ist immer noch bei Manchester United und ist inzwischen sogar wieder ein Spieler von Manchester United.
Ja, also da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe unter der Woche dann auch nochmal so ein bisschen nachrecherchiert, woran es dann gelegen hat, wie, wann, wo, weshalb, warum. Und habe es auch in dem Spiel gegen, das Nachholspiel gegen Brentford. Deswegen passt es jetzt halt erst eine Woche später, weil wir letzte Woche Montag aufgenommen, das Spiel am Dienstag war, glaube ich, gell? So war's? Nee, Mittwoch war das Spiel. Also es hat letzte Woche nicht mehr reingepasst, aber jetzt passt ganz gut rein. Deswegen können wir da mal ein bisschen so aufdecken, was los war. Also Anthony Martial war nicht im Kader im Spiel gegen, jetzt muss ich nachschauen, da musst du mir jetzt helfen, in welchem Spiel er nicht im Kader war, das war das Spiel vor.
Alle, oder? Davor.
Ja, in allen, genau. Aber es gab ja dieses eine Spiel, in dem es geheißen hat, er will nicht im Kader sein, in Anführungszeichen. Also er hat sich verweigert. Das war das Spiel eben vor dem Brentford-Spiel.
Das war das, was er nicht gemacht hat, Leeds oder so, ne?
Das kann gut sein. Also auf jeden Fall, in diesem Spiel, schauen wir mal ganz kurz, welches das war. Es war Aston Villa. Ja, das war mein Spiel. Es müsste Aston Villa gewesen sein. Da war er nicht im Kader vor dem Spiel. Nee, oder? Ich glaube schon. Müsste Aston Villa gewesen sein.
Ich gucke das mal parallel schnell nach.
Ich glaube schon.
Das war Aston Villa. Der war auf jeden Fall
da war er nicht im Kader. Und da gab es eben dann dieses Missverständnis. Ralf Rangnick, der ja gesagt haben soll, so quasi in der Öffentlichkeit, Martial hat das Ganze verweigert. Er wollte nicht in den Kader. Und Martial, der sagt, das stimmt überhaupt nicht. Ich wollte in den Kader. Ist totaler Quatsch. So ist es gar nicht gefragt worden. Also ich bin ja gar nicht nominiert worden. So hat er es gesagt. Ich bin gar nicht nominiert worden. Wir haben da ein bisschen recherchiert, Gott sei Dank, und können halt wirklich sagen, wir dürfen jetzt nicht allzu viel sagen, weil es natürlich auch so ein bisschen Background gibt und wir natürlich jetzt nicht komplett blank ziehen können. Weil, ja, wie gesagt, das ist ja auch eine einseitige Geschichte. Wir haben ja nur mit einer Seite sprechen können. Das Ding ist eben so, dass Martial auf jeden Fall, das muss man sagen, es hat schon so eine Bewandtnis gehabt, dass also Martial, im Endeffekt war es ein Missverständnis. Martial hat etwas gesagt und hat etwas wiedergegeben, was so theoretisch sogar stimmt, nämlich, dass er nicht nominiert worden ist, aber er ist eben nicht nominiert worden aus Gründen, weil er schon immer wieder gezeigt hat, er will eigentlich gar nicht in den Kader und er kann eigentlich gar nicht und eigentlich auch schon so abgewunken hat, dass es eigentlich nicht geht. So, und das ist eben so die Geschichte, das war so ein Missverständnis bei United, hat sich jetzt auch geklärt in dem Fall. Trotzdem muss man eine Sache sagen, das habe ich im Spiel ja auch schon gesagt, Anthony Martial hat es unter Ralf Rangnick, und der ist jetzt schon eine Zeit lang da, noch nie in einen Kader geschafft. Und das, obwohl er eigentlich von den Ärzten immer gesund geschrieben worden ist. Also es gab nichts, wo es irgendwie geheißen hat, Junge, du kannst nicht spielen, sondern es gab natürlich mal irgendwo hat's gezwickt, wie auch immer, aber im Endeffekt war er trotzdem nicht im Kader. Jetzt dürft ihr euch überlegen, warum er nicht im Kader ist. Weil ein Trainer hergeht und sagt, ich brauche diesen Spieler nicht. Dürft euch gerne auch dann im Background anschauen, wie viele Offensivspieler zu den jeweiligen Zeitpunkten jeweils gefehlt haben, muss man ja auch sagen. Also der hätte ihn ganz gut brauchen können, trotzdem hat es immer irgendwie nicht geklappt, ihn in den Kader zu nehmen. Und das war eben so, dürft euch gerne selber ausrechnen, warum. Und wir wissen auch eben aus dem Background, dass er des Öfteren entweder Verletzungen verlängert hat, also die Ärzte haben schon gesagt, du kannst eigentlich spielen. Und er hat gesagt, naja, aber irgendwie und es tut doch noch ein bisschen weh und so weiter. Oder er hat eben eine Verletzung angegeben, die es dann irgendwo nicht gab. Das wissen wir, das ist auch schon länger artikuliert, das gibt's ja mehrere Artikel schon drüber. Also das ist so diese aktuelle Story um Anthony Martial. Also der Spieler muss manchmal, ja, einfach eine andere Sicht der Dinge haben, als die medizinische Abteilung das hat. Sagen wir es mal ganz nett formuliert. Und Ralf Rangnick hat dann einfach, das finde ich, richtig gelöst, dass er einfach hingeht auf den Spieler und sagt, hey, wir klären das, wir sprechen drüber und ich nehme dich einfach wieder mit in den Kader und damit ist das Thema durch. Und das ist eben genau die Geschichte, so wie es jetzt abgelaufen ist, glaube ich, das habe ich in dem Spiel gegen Brentford eben schon dann eben angedeutet und habe es nett eingeflochten. Jetzt können wir es ein bisschen weiter ausbreiten. Das sind so die Background-Informationen, die wir haben. Die sind ja, finde ich, schon sehr interessant. Gute Einblicke eigentlich. Also ich war da selber ein bisschen überrascht, dass es eben so gelaufen ist. Und Anthony Martial ist wieder im Kader, weil eben Cavani wieder verletzt war. Ronaldo war ja dann irgendwann mal raus. Das wissen wir ja auch. Rashford ist immer nicht bei 100%. Das wissen wir auch. Jadon Sancho hat große Probleme nach wie vor, sich irgendwo in der Liga einzufinden. Also er braucht offensiv Potenzial, Material, und dementsprechend, ja, ist er halt jetzt wieder im Kader, ganz normal. Und natürlich, Uli, ich glaube, da werde ich jetzt auch nicht zu viel verraten, du willst natürlich auch den Marktwert des Spielers nicht kaputt machen.
Ja, ganz genau. Also das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass sie das Gehalt gerne einsparen würden und wenn es nur zu einem größtmöglichen Teil ist. Und das bedeutet, man muss natürlich der Welt nach so einer Sache dann auch zeigen, der ist nicht total unbrauchbar. War das Villa-Spiel, das habe ich gerade nochmal nachgeschaut, als Ralf Rangnick es danach dann gesagt hat. Wir haben ja ohnehin schon vermutet, also das haben wir mehrfach gesagt, das ist zum Teil eine wahnsinnig frustrierende Figur, Martial. Wenn es gut läuft, und das zeigt ja auch irgendwie, das typisiert ja noch weiter. Wenn es gut läuft, dann wenn er das Selbstvertrauen hat, dann zeigt er ja, was er kann. Wenn nicht, ist er furchtbar. Also dann ist er nicht nur nicht gut, sondern ist er furchtbar. Und das macht ihn manchmal so schwierig zu konsumieren. Ich glaube, wäre ich Anhänger oder Anhängerin dieses Vereins, ich würde völlig durchdrehen, wenn der mein Stürmer wäre, weil du weißt, was er kann und das kriegt man alles nie. Und das glaube ich, wird dann alles so mit diesen Hintergründen noch sehr viel sinnvoller, warum es bei dem nicht funktioniert. Man kann es jetzt positiv ausdrücken und sagen, der ist sensitiv oder sensibel, ganz wie ihr es haben wollt. Negativ ausgedrückt würde man wahrscheinlich sagen, es sind Diva. Und das sind so Sachen, die man, glaube ich, dann gemessen an der Leistung nicht unbedingt brauchen kann. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum Sevilla den Deal nicht klar gemacht hat. Ich weiß nicht, irgendwie.
Die würde einen Grund haben.
Ja, klar. Ich weiß auch gar nicht, ob es Sevilla ist, weiß ich nicht, aber in meiner Welt ist Sevilla genau der Verein, der ihn aufnehmen will. Keine Ahnung.
Aber das Ding ist ja, also schau dir mal nur den Körper an, ja. Setz dem einen anderen Chip ein und der Typ hat ja alles. Also der ist schnell, der ist dynamisch, der hat eine Technik, der ist ein ganz okayer Kopfballspieler, der hat gute Tiefenläufe, der kann auf den Außen, der kann im Zentrum, er kann eigentlich alles. Und die Zahlen sind ja auch trotz seines Chips, der deutlich veraltet ist und vielleicht ein anderes Modell gehört oder vielleicht gar kein Modell gehört. Trotz dessen hat er eigentlich ganz ordentliche Zahlen.
Und es gab ja auch diese Phasen, also gerade auch bei Solskjaer, als er mit ihm speziell an Läufen gearbeitet hat, auf der 9er-Position, ich glaube, das ist auch die einzig richtige, auf der man ihn einsetzen sollte, das ist von den Flügeln, da habe ich nie was von gehalten, weil da ist er nach gutem Dribbling zu weit weg vom Tor. Wenn er sich mal durchsetzt im 1 gegen 1, was er durchaus kann. Und es gab auch die Phasen, wo man gedacht hat, mit dem sind die stärker. Und das ist genau das, was ich meine. Mit dem Wissen im Hintergrund ist das, glaube ich, schwierig zu verarbeiten und schwierig zu konsumieren, wenn ich es mit United halte. Und ich meine, alles, was er defensiv bringt, das ist uns ja klar, dass es dann, das wird halt nichts werden.
Ja, also das habe ich auch immer wieder gelesen, dass er braucht Pogba. Das ist so das, was man sagt. Also dass die beiden können sehr gut und der einzige, von dem man sich wirklich was sagen lässt, ist Paul Pogba. Wenn der wieder da wäre, glaube ich, wäre es wieder eine andere Geschichte, weil er dann wieder zu jemandem aufblicken kann, weil er dann zu, das hat man auch immer wieder, gab es mehrere Artikel auch, so diese Blickfolge, immer der erste Blick ist zu Pogba zu ihm, der Ball kommt, da die beiden suchen und finden sich ganz gut, deswegen das würde auch nochmal helfen, aber ja, im Grunde genommen, also ich mit dessen Einstellung momentan, so wie der sich auch zeigt, ich hätte da auch keinen großen Bock drauf. Ehrlich gesagt, ich habe das schon mal gesagt, ich glaube, wenn ich Trainer wäre, ich hätte den aus dem Kader gekickt, bin ich mir ziemlich sicher. Also natürlich mit dem Wissen, dass der Vertrag natürlich oder dass der Wertverlust dann da wäre, aber ich glaube, ich gäbe einen Punkt, wo ich wirklich gesagt hätte, so mein Freund, jetzt reicht's irgendwann mal, weil ja, also entweder du hast Bock oder du hast keinen Bock, nur Schecks abkassieren geht dann auch nicht, sondern du musst auch mal im Trainingsplatz stehen oder halt auch in einem Premier League Kader sein, also mir hätte es irgendwann mal gereicht, aber okay, so ist es. Und dann kommt wieder mein schöner Running Gag, den ich dann immer an dieser in dieser Szene oder da einpflanze, wenn es darum geht, diese Sonderklausel, dass er irgendwann mal Weltfußballer wird und dass sie dann extra an die AS Monaco etwas überweisen müssen, dieses Geld können sie spätestens jetzt anderweitig irgendwie anlegen, werden sie aber wahrscheinlich schon längst getan haben.
Wäre interessant, wenn er ausgeliehen wird, wie es dann weitergeht, wenn er plötzlich wieder erwarten Weltfußballer sein sollte.
Wenn das passiert, dürft ihr euch was aussuchen, was ich dann mache. Dann renne ich irgendwie nackt einmal durch Sky oder so.
Wir sind ja inmitten jetzt einer Länderspielpause angekommen, in der wir euch, davon gehen wir aus, das müssen wir alles nochmal abklären, wie wir das machen, ist ja auch für uns neues Gefilde, aber in der wir euch mit hoher Wahrscheinlichkeit versorgen werden. Wir haben auch schon die Idee, aber da werdet ihr dann sicherlich auf den diversen Kanälen davon lesen, wie diese aussieht. etwas Organisatorisches, glaube ich, müssen wir noch loswerden. Zum Schluss.
Mein Lieblingsthema.
Dieser Sendung. Wir sind
Opfer einer Belagerung im Internet geworden.
Ja, genau. Also es grenzte an Belästigung. Nein, im Ernst, wir haben uns leicht verhoben, weil wir, so wie wir da saßen, ganz locker uns mal gedacht haben, ach, wir haben ein paar Schlüsselanhänger und dann erzählen wir doch der Welt, dass ihr die auch gerne haben könnt. Und wenn wir jedem oder jeder Anfrage einen Schlüsselanhänger schon oder überhaupt nur geantwortet hätten, dann hätten wir nichts mehr gemacht in der letzten Woche. Deshalb erstmal ein dickes Sorry, dass wir noch nicht haben antworten können. Teilweise sind auch 20 Mal nachgefragt worden, was ist mit euch? Oder einfach nur Fragezeichen oder so. Sorry dafür, das ist wirklich nicht böse gemeint, aber wir wollen euch auch irgendwie kein standardisiertes Statement schicken, was wir jetzt in der Folge dann wahrscheinlich tun werden müssen, damit ihr nicht denkt, wir sind irgendwie Assis oder sowas, sondern
wir waren damit arbeitvoll dann auch.
Noch. Genau, das kommt noch erschwerend dazu. Englische Woche und wirklich englische Woche mit Reisen und so, sodass das nicht ohne weiteres jetzt gegangen ist. Und ich meine, die Wahrheit ist auf den Punkt gebracht, das hat uns überrascht, wie viel Interesse da ist. Und deswegen müssen wir jetzt eine Lösung finden, wem wir es wie geben. Wir haben ja erstmal gesagt, die Ersten, die schreiben, ich glaube, das wäre aber auch irgendwie unfair, weil es sind teilweise jahrelange Hörerinnen und Hörer dabei. Und dann gibt es manchmal Opportunisten, die einfach draufspringen und einfach nur auf Social Media Post antworten und vielleicht den Schwarzmarkt hinterher bemühen wollen. Nee. Kurzum, jedes Interesse nehmen wir ernst, aber wir haben uns überlegt, ich habe also auch das mal ganz so nebenbei fallen lassen, vielleicht wäre das gut, dass diejenigen, die den Anhänger wirklich haben möchten, den auch kriegen sollen, aber gegen eine kleine Spende, nicht an uns, sondern an ein wohltätiges Werk.
Genau, also wäre auch meine Idee gewesen, dass natürlich der Betrag dann, wir haben jetzt einfach mal gesagt, meine Idee waren 10 Euro, weil natürlich würden wir dann den Versand da irgendwie abzwacken, das ist jetzt auch nicht so großartig viel, aber ein bisschen was, aber da würde trotzdem was dazukommen und dann gehe ich irgendwann mal gesammelt zur Post und verschicke die Dinger und was übrig bleibt, nehmen wir oder geben wir an Global United vielleicht wieder weiter, das war jetzt so meine Idee. Meine Idee wäre bei 10 Euro gewesen, weil wenn man jetzt mal überlegt, ich habe einen schon verschickt und ich glaube, der durch das Gewicht, der ist nicht ohne, also danke übrigens nochmal an Sandy, vielen, vielen Dank, überhaupt an die für die Idee, für die Erstellung, Wahnsinn. Und du hast uns ordentlich Arbeit gemacht jetzt in der Folge. Aber durch das Gewicht, glaube ich, muss man mal mindestens 2,50 Euro durch den Versand einkalkulieren. Das heißt, wenn wir 5 Euro machen würden, dann kämen wir insgesamt wahrscheinlich auf 50 Euro Spende oder so. Und das ist halt, glaube ich, finde ich, ein bisschen zu wenig insgesamt. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, 10 wäre so der Einstiegsbetrag, den man nehmen kann. Was übrig bleibt, spenden wir, dann kommt wenigstens eine kleine Spende zusammen. Wäre meine Idee, wenn ihr jetzt sagt, das ist zu viel, das ist geisteskrank, oder wenn jemand, natürlich ab, wenn jemand gerne auch mehr spenden darf, gerne. Wir werden auch uns beteiligen und dann schauen wir einfach mal, was bei rauskommt. Das wäre jetzt so unsere Idee gewesen. Ihr dürft uns gerne sagen, das ist jetzt kompletter Quatsch oder das ist, geht so nicht oder uns anzeigen für unlautere Methoden oder keine Ahnung was. Aber wir müssen mal schauen, wie wir dann damit zurechtkommen würden. Das, glaube ich, wäre aber, glaube ich, finde ich, eine faire Geschichte. Jedes Ding ist ein absolutes Unikat, jedes Ding ist absolut handgearbeitet und ich habe auch schon eben einer Hörerin, weil ich weiß, dass die Yvonne uns einfach schon seit Jahren hört und uns seit Jahren überall unterstützt und immer auch wieder mal uns eben schon retweetet hat und jahrelang schon mit uns dann auch quasi da gewachsen ist, der habe ich schon eben einen geschickt und die war total begeistert und da habe ich es eben so gemacht, ich habe eine persönliche Widmung dazu gelegt mit Autogramm, klingt immer, ich tue mir immer noch ein bisschen schwierig zu sagen Autogramm, aber es gab auch schon Anfragen eben bei uns, die wollten das mal haben, deswegen, das wäre unser Angebot, eine persönliche Widmung mit Autogramm und diesen Schlüsselanhänger und dann 10 Euro, finde ich eigentlich okay. Wenn jetzt jemand sagt, nee, kann ich gar nicht mitleben, dann muss man was anderes überlegen, aber oder irgendwie findet man da schon eine Lösung, glaube ich.
Also, dann machen wir es doch so. Sorry dafür, jede Interessierte kriegt von uns eine standardisierte Nachricht. Das ist nicht so unser Ding, aber dann werden wir da einen PayPal-Account reinlegen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. damit wir das Geld vorläufig kriegen, ohne Abzug von sämtlichen Gebühren. Und wir geben das dann weiter an Global United, mit denen wir ja schon gemeinsam mit Kleinigkeit so eine Aktion ins Leben gerufen haben. Ist noch nicht, oder es hat nichts mit Intransparenz zu tun, dass wir euch noch nicht gesagt haben, wie viel oder vor allen Dingen für was, weil es eben davon abhängt, wie viel. Das heißt, wir werden jetzt dann irgendwann mal einen Kassensturz machen. Ihr könnt also auch da gerne noch reinsponsern. Dass ihr euch bei Kleinigkeit entsprechend einkleidet und dann wird das an ein ausgewähltes Kinderprojekt in Richtung Südafrika gehen. Das ist schon mal klar, das haben wir so weit festgezurrt, aber wohin das genau dann geht, das hängt dann damit zusammen und ihr werdet dann Post erhalten, wenn ihr natürlich jetzt Interesse haben solltet daran, anhand dieser Folge jetzt, dann könnt ihr das gerne natürlich auch schon machen und dann werden wir euch entsprechend mit den Daten versorgen.
Genau, und eben auch da nochmal der kleine Disclaimer hinterher, weil das noch klar noch fehlt. Auch selbst wenn ihr jetzt schreiben würdet, ja, okay, ich bin damit einverstanden, das ist super, genauso machen wir das. Es kann dann trotzdem immer noch sein, bitte nicht böse sein, dass dann trotzdem nicht klappt, weil wir haben halt nur eine begrenzte Stückzahl. Die sind eben händisch hergestellt und von einer sehr netten Person, vom Sandy, einem langjährigen Hörer. Heute habe ich echt Probleme. Der dort das eben selbst erstellt hat und es gibt eben nur eine begrenzte Stückzahl. Ja, die sind nicht Massenprodukt oder sonst irgendetwas, die sind nicht irgendwie hergestellt von uns oder irgendwo bestellt, sondern das hat ein User in seiner Freizeit oder in seiner Arbeitszeit, weiß ich nicht genau, ich will ihn da jetzt nicht hinhängen, hat die Dinger erstellt und mit großem Materialeinsatz, war ein sehr, sehr cooles Weihnachtsgeschenk für uns und der hat einfach gesagt, hey, verschenkt die Dinger, verlost die Dinger, verkauft die Dinger, wie auch immer, was ihr wollt, aber das war sein Weihnachtsgeschenk an uns und finde ich eine mega Idee und dann bitte nicht böse sein, weil wir können dann vielleicht fragen, vielleicht macht er irgendwann mal mehr, das kann sein, dass wir das immer noch hinbekommen, aber erstmal sind die Dinger halt begrenzt.
Zumindest. Schickt ihm die DMs, nicht uns.
Ei, der Arme, ey.
Alter, nein, Quatsch, Schwede. Das ist echt cool und damit von was Positives kommt, genau. Dann glaube ich, gewinnen in dem Fall sogar vier Seiten und genau. Das wäre sehr
wir wollten
schön.
Das auch jetzt nicht einfach an 17 Verwandte verschenken oder sowas, die dann gar nicht wissen, was das ist und die mit Click and Rush gar nichts anfangen können und das einfach nur dran tun, weil sie uns irgendwie einen Gefallen tun wollen, sondern wir wollten es wirklich auch unter die Leute bringen, die wirklich was damit anfangen können und die sich drüber freuen, ganz einfach. Und ihr könnt dann sagen, das ist wirklich ein handgefertigtes Produkt, das ist wirklich absolute Handarbeit, das ist nicht irgendwie maschinell irgendwie erstellt durch, keine Ahnung, 10 optimierte Prozesse, sondern es hat wirklich eine Person gemacht, der wirklich aus eurer Community kommt, also von euch, für euch und wir geben es an euch weiter. Und ich glaube, wenn dann dabei noch eben rumkommt, dass ein bisschen Geld an einen wohltätigen Zweck geht, dann ist das doch super.